Stell dir vor, du schreibst einen Roman, du schreibst ein Buch und du erzählst über dich, du bist König oder Königin oder Prinzessin, wenn es dir gefällt, oder Prinz, je nachdem. Und du schreibst einen Roman und du möchtest Vergleiche in deinen Roman integrieren und deinen Leser Lust machen auf dein Königreich. Du möchtest deine Leser, möchtest du begeistern, ergreifen mit dem, was du schreibst über das Königreich. Welche Bilder fallen dir ein, wenn du als König über dein Königreich schreibst? Was würdest du für Bilder nehmen, um die Menschen zu begeistern von dem, wow, was für ein Königreich? Was würdest du nehmen für Bilder? Keine. Ihr wart wohl noch nie König. Auch noch nie Prinzessin. Bitte? Reichtum? Ja, was noch? So mal ganz plakativ. Was hat ein König auf dem Kopf? Eine Krone. Man könnte damit anfangen. So eine schöne glitzernde Krone, die auf dem Kopf ist. Oder die Frauen, schönes Diadem hier vorne. Ja. Ein Zepter, auch nicht schlecht, ja. Schöne Kleider, ein Schloss. Margarete hat sich schon mal Gedanken gemacht als Königin. Was noch? Ein Gefolge? Hofstaat, ja, interessant. Ja, also auch darzustellen, dass mir jemand untertan ist, ne? Also ich bin hier der King. Okay, ja. Einen Thron, genau. Wo man auf exponierter Stellung sitzt und alle einen sehen, auf diesem Thron darf nicht irgendjemand. Bitte? Oh, Frieden. Was müsste ich jetzt über die anderen sagen, die so materialistisch waren und Sandy jetzt Frieden reinbringt? Ja, wobei nicht jedes Königreich friedlich war, ja, aber ein interessanter Aspekt, dass du das damit verbindest. Das Thema Königreich ist in unserer Predigtreihe im Markus-Evangelium bereits aufgetaucht. Im ersten Kapitel, ich glaube, es war auch die erste Predigt, haben wir gehört, wie Jesus bereits über die Herrschaft Gottes, über das Reich Gottes, über das Königreich Gottes gesprochen hat. Und er hat gesagt, dass das Königreich von Gott bereits angebrochen ist. Vielleicht können sich einige erinnern. Und die sich nicht erinnern können, ich habe es euch jetzt gesagt. Und in unserem Text, der uns jetzt gleich beschäftigen wird, sehen wir, dass Jesus einen Schritt weiter geht. Er sagt nicht einfach nur, das Königreich Gottes ist jetzt irgendwie präsent, sondern er zeigt auch jetzt, auf welche Art und Weise Gott seinen Herrschaftsbereich, sein Königreich quasi ausbaut, ausweitet, wie sich dieses Königreich, auf welche Weise sich das etabliert. Und es ist natürlich irgendwie schwierig zu fassen, Gottes Königreich, das kann man nicht so mit den Augen sehen. Versteht ihr? Und deswegen spricht Jesus oft in Gleichnissen, wo er himmlische Prinzipien, göttliche Prinzipien mit irdischen, weltlichen Bildern vergleicht, um uns ein Gefühl zu geben, was sind die Prinzipien von Gottes Reich, was ich ja nicht anfassen kann, was ich hier nicht sehen kann, weil Gott kann ich nicht sehen. Aber Jesus erzählt Geschichten, Jesus gebraucht Bilder, um zu erklären, um den Menschen vor Augen zu malen, wie sie sich das Reich Gottes vorstellen können. Und ich lese aus Kapitel 4, Markus 4, die Verse 26 bis 34. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in die Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist endlich da. Und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Ihr merkt, Jesus ringt in Anführungszeichen nach Bildern. Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind.
Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, sodass unter seinen Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Amen. Jesus möchte über das Königreich sprechen. Jesus, der König, spricht jetzt über sein Königreich und er versucht, Bilder zu präsentieren, um Menschen das schmackhaft zu machen, darzulegen. Und Jesus benutzt wahrscheinlich das langweiligste und alltäglichste Bild, was man überhaupt benutzen kann. Saat und Ernte. Nichts mit Palast und schönen Bällen, Juwelen und Thron und Zepter und dieser ganze Kram. Kein Gold. Also wenn ich über das Königreich Gottes sprechen würde, und es ist ja auch durchaus so, dass in der Bibel auch solche Bilder vorkommen, die goldene Stadt, goldene Straßen. Ich würde irgendwas erzählen, was euch Lust macht, irgendwie Reichtum, was wir auch diesen Begriff vorhin gehört haben. Aber Jesus nutzt ein Bild völlig alltäglich, geradezu langweilig. Wer würde von uns so anfangen, über Gottes Reich zu erzählen? Würdest du mit jemandem sprechen, der sagt, ich kenne Gott nicht, ich habe damit gar nichts am Hut, erzähl mir irgendwas, was mich begeistern könnte über das Reich Gottes. Und du dann anfängst mit einem Samen und dreckiger Erde und wie das Ding da reingelegt wird und dann etwas wächst. Wisst ihr, die Menschen zur Zeit Jesu, die haben das, was Jesus gebracht hat, was Jesus gepredigt hat, haben sie nicht verstanden. Sie haben sich alle gewünscht, dass Gottes Reich in ihrem Leben zur Geltung kommt. Dass Gottes Herrschaft sich sozusagen ausbreitet in ihrem Leben. Sie wollten Gottes Präsenz, sie wollten Gottes Segen in ihrem Leben. Aber das, was Jesus dort erzählt hat, damit konnten sie nichts anfangen. Weil ihre Vorstellung vom Reich Gottes, von Gottes Herrschaft, von Gottes Segen, von Gottes Gegenwart völlig anders war als das, was Jesus gepredigt hat. Und deswegen sind sie durch ihre Vorstellung dran vorbeigegangen. Und Jesus sagt, Leute, das Reich Gottes in unseren Tagen zu unseren Lebzeiten ereignet sich in den kleinen Dingen, in dem Alltäglichen. Für die war es ganz normal, dass wenn ich was essen wollte, okay, dann brauchte ich Samen und dann muss ich das sehen. Dann muss ich das in die Erde drücken, stopfen und dann vergraben und dann warten, dass da was passiert. Und das war ein Prozess, der immer und immer wieder passiert ist und wo da konnte kein Bauer zu seinen Freunden sagen, wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Ich habe heute einen Samen in den Boden gesteckt. Das war unspektakulär, das war nicht interessant, wenn du als Landwirt irgendwie gerade eine Geschichte erzählen wolltest, dann hast du nicht diese Geschichte erzählt. Versteht ihr? Es ist alltäglich, es ist langweilig, in Anführungszeichen langweilig, es ist normal. Gottes Reich soll sich in den alltäglichen Dingen entfalten. Gottes Reich ereignet sich nicht nur Sonntagmorgen. Viele wünschen sich eine Gemeinde, wo sie sonntags hinkommen können, wo alles schön ist, wo ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes zu spüren ist. Sie wollen eine kernige, saftige Predigt, die alle irgendwie ummantelt. Und wir wollen schöne Lieder singen, was hier gespielt werden soll. Soll schön klingen. Ich kann nichts anderes außer das. Und wir wollen einen Abglanz am Sonntagmorgen von diesem Königreich, oder? Wir wollen etwas von der Schönheit Gottes in unseren Gottesdiensten erleben und wir sehnen uns danach, dass Sonntagmorgen ein heiliger Moment ist. Diese eineinhalb oder zwei Stunden, mal schauen, wie lange die Predigt geht. Dass das schön ist und ein Abglanz dessen ist und Gott widerspiegelt und seinen Segen widerspiegelt. Aber Jesus erzählt nichts von Synagogengottesdiensten zu seiner Zeit, sondern er sagt, im Alltag passiert es. In dem Normalen passiert es. Dort, wo du jeden Tag bist, dort, wo dich Gott hingestellt hat, dort soll sich Gottes Reich manifestieren. An dieser Stelle möchte Jesus durchbrechen in deinem Leben. Ich möchte nicht sagen, bleib sonntags zu Hause und dass ich hier vor leeren Stühlen stehe. Das ist wichtig. Die Bibel spricht auch davon, dass diese Zeiten wichtig sind. Aber wenn wir denken, wir kommen hierher und der Pastor macht den Dienst, macht den Gottesdienst, zeigt uns das Reich Gottes, dann hast du Gottes Reich und Jesus noch nicht begriffen. Denn nicht der Pastor ist dazu angestellt, den Dienst für euch zu machen. Diejenigen, die in Verantwortung stehen, in dem Augenblick gerade ich, sind dazu da, euch zu trainieren, euch zuzurüsten, auszurüsten, euch zu befähigen, damit ihr, jeder von uns, rausgeht und den Dienst tut. Versteht ihr? Und viele denken so, oh, der Pastor muss das für mich machen, der Pastor muss das machen. Wenn wir erstmal einen tollen Pastor haben, dann wird das alles wieder gut in unseren Gottesdienst und in unserer Gemeinde. Ist eure Hoffnung ein Mensch? Oder ist eure Hoffnung Jesus Christus, der in euch lebendig wurde, als ihr zum Glauben gekommen seid und der euch verändern möchte und in eurem Alltäglichen und im Normalen, dort wo ihr auf eure Kollegen, auf eure Eltern, auf eure Kinder trefft, dort ein Abglanz des Reiches Gottes seid und eure ganz alltägliche Saat- und Erntearbeit tut? Versteht ihr? Das Reich Gottes, natürlich, wir kommen da noch irgendwann hin mit den prunkigen Häusern und ihr wisst, was ich meine, diese goldenen Straßen in der Offenbarung wird davon erzählt. Aber Jesus sagt, wir sind noch nicht da. Noch sind wir hier. Noch sind wir hier. Und das Reich Gottes ereignet sich im Normalen, im Alltäglichen. Deswegen brauchen wir hier nicht perfekt sein. Wir brauchen kein Entertainment, wir brauchen keine große Show. Wir brauchen das Alltägliche. In den alltäglichen Dingen möchte Jesus sich zeigen. Und Jesus hat das vorgelebt. Die ersten 30 Jahre des Lebens Jesu. Was war da? Nicht. Nix. Er wurde noch nicht mal wirklich registriert von seiner Umwelt. Hat einfach ein Leben gelebt zur Ehre Gottes. Und erst die letzten 3,5 Jahre ist aufgetreten und hat große Reden gepredigt. Aber in der Zwischenzeit davor ein Leben in Ruhe. Kein Bromborium. Keine große Aktion, keine Riesenpräsentation. Und ich frage uns alle, wie leben wir Gemeinde? Wie leben wir unser Christsein? Wozu wollen wir uns als Gemeinde entscheiden, wie wir unser Christsein leben? Glauben wir, dass derjenige für Jesus Christus am meisten Frucht bringt, also am meisten Auswirkung des Segens Gottes hat, der die meisten Stunden hier in diesem Gotteshaus sitzt? Liegt es daran, wer am meisten hier hockt, der hat die meiste Frucht? Also, ich sitze am meisten hier in meinem Büro. Also habe ich die besten Karten. Nee. Leute, ich sehne mich danach. Und wir sind da noch nicht. Aber ich sehne mich danach, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir einander im Alltag uns so vernetzen und so unterstützen, dass Reich Gottes sich in unserem Alltag manifestiert. Hier und da passiert es aber noch nicht in Vollkommenheit. Denn viele leben noch ihr isoliertes Christsein, kommen zum Gottesdienst, schauen mal rein, huhu, ich bin auch da. Super, ich tanke irgendwie auf und bin dann weg. Aber ich sehne mich, dass wir eine Familie sind. Eine Familie Gottes, wo wir umeinander wissen, wo wir uns unterstützen, wo wir einander tragen und wo wir einander helfen, dass Gottes Reich sich in unseren alltäglichen Dingen, in den ganz normalen Dingen des Lebens manifestiert und wir einen Wimpernschlag von Gottes Herrlichkeit erleben können. Das Kleine ist bei Jesus groß. Nicht die große Performance ist groß, sondern für Jesus sind die kleinen Dinge groß. Darum, ich möchte dich wirklich ermutigen, verachte nicht die kleinen Dinge, wo du mit Jesus unterwegs bist in deinem Alltag. Verachte diese kleinen Dinge deines Glaubenslebens nicht. Jesus hat es sich ausgesucht, dass durch diese kleinen Dinge Großes passiert. Auch, dazu werden wir noch kommen, auch wenn du es nicht siehst, verachte das Kleine nicht Und Jesus benutzt ein Bild in Vers 31, spricht er wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von den Samen, die auf der Erde sind. Er vergleicht die kleinen Dinge, die im Reich Gottes geschehen, mit einem Senfkorn. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einem Senfkorn, dass wir mal eine Idee haben, was Jesus meinte. Also das sind so Senfkörner zu der Zeit Jesu in dieser Größe. Leute, und vergegenwärtigt euch das. Jesus spricht von dem Größten, was es gibt, das Königreich Gottes, und er nimmt diese kleinen Popeldinger. Und er möchte uns einladen, darüber nachzudenken. Du brauchst keine große Saat. Du brauchst einen großen Gott. Und dieser große Gott, der wird Auswirkungen haben in deinem Leben. Vernachlässige nicht diese kleinen Dinge. Und ich sag euch, wenn man dieses Prinzip verinnerlicht und Jesus wirklich glaubt, was er hier gerade sagt, dann ist es eine Riesenerleichterung für einen zu hören, dass Gottes Reich so funktioniert. Dass Gottes Reich durch kleine, unbedeutende Dinge sich ausbreitet. Das, was du tust an kleinen Dingen im Namen Jesu, im Glauben an Jesus, kann Ewigkeitswert haben. Wenn du in der Liebe Jesu deinem Mitmenschen begegnest, wenn du sie segnest, wenn du ihnen etwas von Jesus erzählst oder wenn du ihnen in der Nächstenliebe praktisch hilfst, Leute, das hat Ewigkeitswert laut Jesus. Ist dir das bewusst? Es sind nicht nur diese Momente hier gerade, wo etwas Großes geschehen kann, sondern in deinen kleinen Dingen, wo du treu bist zu Jesus, das ist Reichs Gottes Arbeit. Ich war jetzt im Urlaub im Norden und habe dort viele alte Freunde, Verwandte, Bekannte nicht kennengelernt, sondern wiedergesehen. Und ich habe mit einem Mann gesprochen, mit dem ich, als ich im Norden Deutschlands noch gelebt habe, sehr viel zu tun hatte. Und er glaubt auch an Jesus und er war, ja, ich sag mal, so ein Stück weit ein Wegbegleiter. Jemand, der mich auch geprägt hat in meinem Glauben an Jesus. Und diese Person ist durch krasse Krisen gegangen in den letzten Jahren und wurde vom Leben mächtig durchgeschüttelt. Auf eine Art und Weise, das möchte ich nicht aufbröseln, aber dieser Mann wurde sehr, sehr gebeutelt. Und ich weiß davon. Und deswegen habe ich ihm die Frage gestellt, Freund, glaubst du noch an Gott? Weil ich wusste, das, was er erlebt hat, hatte das Potenzial, alles zunichte zu machen in seinem Leben. Versteht ihr? Und ich habe ihn gefragt, glaubst du noch an Gott? Er sagt, ja, ich glaube noch an Gott. Und dann habe ich ihn gefragt, folgst du Jesus auch nach? Nein. Das ist interessant, oder? Die Existenz Gottes kann ich nicht leugnen. Ich habe zu viele Dinge erlebt. Ja, Gott ist real, Gott ist existent. Aber das, was mit mir passiert ist, ich komme einfach nicht mehr auf den Dampfer, um Jesus nachzufolgen, um Reichs Gottes Arbeit in den kleinen Dingen zu tun. Ich bin so enttäuscht, ich bin so niedergedrückt. Und dann haben wir miteinander gesprochen und es hat mich sehr, sehr bewegt, weil ich diese Person sehr, sehr liebe. Und ich habe dieser Person gesagt, weißt du, ich möchte was erzählen. Vor vielen Jahren haben wir miteinander ein Gespräch geführt. Und da habe ich dir ein paar Fragen gestellt und du hast mir Antworten gegeben, die mir bis heute noch in meinem Glaubensleben helfen. Dass, wenn ich in Seelsorgegesprächen bin, mich oft an unsere Gespräche erinnere, das, was du gesät hast in meinem Leben, dass das zum Tragen kommt, jetzt, wo ich anderen Leuten diene. Und ich erinnere mich an dich, was du dort gesagt hattest. Ich habe ihm nicht keine Kelle genommen und ihm einen über die Birne gezogen. Warum folgst du Jesus nicht nach? Nein, ich kann es menschlich verstehen. Aber ich wollte ihm die geistliche Perspektive auf sein Leben zeigen und ihn erinnern. Hey, du hast einmal diese Senfkörner gesät. Du warst in der Nachfolge Jesu. Und dann sagt er zu mir, weißt du was? In dem letzten Monat sind 4 Leute, und du bist jetzt der 4., der mir genau das sagt. 3 weitere Personen sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, hey Freund, du hast mein Leben nachhaltig geprägt durch dein Glaubensvorbild. Und ich gucke ihn an, Gott hat Humor, oder? Gott macht gerade Riesenreklame. Gott macht Werbung. Hey, Sohn, ich will dich gebrauchen. Verachte nicht die kleinen Dinge, sondern sei treu. Die Auswirkungen hörst du in diesem Monat schon zum 4. Mal. Glaube mir, vertraue mir. Ich liebe dich, folg mir nach. Gott gebraucht uns nicht nur dann, wenn bei uns alles gut läuft. Das könnten wir manchmal denken. Manchmal denke ich so richtig brennend predigen kann ich doch eigentlich nur dann, wenn in meinem Leben alles glatt läuft, wenn alles gut ist. Dann kann ich viel Frucht bringen. Dann kann ich hier stehen und dann wird das auch Auswirkungen haben, was ich mache. Leute, das ist menschengedacht. In unserem Text heißt es, Vers 26 bis 28. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht. Und jetzt pass mal auf. Nacht und Tag. Woran erinnert dich das? Nacht und Tag. Und am nächsten Tag geschieht was. Woran erinnert euch das? Ja, die Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1 und 2. Es wurde Abend. Und es wurde morgen ein neuer Tag. Jesus scheint hier mit diesen Worten auf etwas anzuspielen. Mit dem Thema Saat, Erde, Wachstum und Ernte erinnert er an den Schöpfungsbericht, wo es auch immer wieder Abend und Morgen wurde. Und beachtet, dort waren auch Reichsgotteszustände. Als Gott mit Adam und Eva zusammen war, da war alles harmonisch. Die haben einander geliebt. Gott wurde als König verehrt und man hat es genossen, mit ihm in seiner Gegenwart zu sein. Und dann ist die Sünde in die Welt gekommen. Was ist dann passiert? Es heißt in den Berichten, dass der Erdboden verflucht wurde. Und jetzt musste man mit Mühe sich sein Essen sozusagen anschaffen. Versteht ihr? Der Erdboden wurde verflucht. Warum benutzt Jesus jetzt dieses Bild, wenn er von einem Reich Gottes sprechen möchte, von einem Erdboden, der benutzt wird? Hier geht es um Wiederherstellung. Das, was verflucht wurde, wird wiederhergestellt. Ihr werdet sehen, dass der Boden wieder neue Frucht bringt. Und viel mehr als dass der Erdboden verflucht ist, merken wir die Auswirkungen der Sünde in unseren Herzen. Es ist interessant, dass im Hebräischen Adam, Mensch, das hebräische Wort für Mensch ist Adam, das hebräische Wort für Erdboden ist Adama. Du bist von der Erde genommen. Und das heißt auch, Gott bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden. Leute, unser Anfang, dort wo Gott uns kreiert hat, war recht unspektakulär. Es war im Dreck. Erinnere dich daran. Wir sind nicht aus dem Himmel gefallen wie Engel, sondern Gott musste Dreck nehmen, um dich zu kreieren. Und mich. Wir sind aus dem Erdboden, wir sind aus dem Schlamm, wir sind von dort unten, wo staubig ist, wo niemand liegen möchte. Dort sind unsere Anfänge. Dort hat Gott angefangen, aus nichts, aus Staub, aus Dreck etwas Herrliches zu machen, dass er am Ende gesagt hat, das ist sehr, sehr gut. Und der Erdboden ist verflucht. Unsere Herzen sind korrumpiert, durchdrungen mit Sünde und kaputt. Und Jesus sagt, es kommt neuer Samen in die Erde und diese Erde wird wiederhergestellt. Und könnt ihr euch daran erinnern, wie ich aus Staub etwas Herrliches gemacht habe? Wenn du glaubst, Gott kann nur etwas Herrliches mit dir machen, wenn es bei dir toll läuft, dann verstehst du nicht, was Jesus sagen möchte. Jesus arbeitet genauso wie im Alten Testament, im Neuen Testament und sagt, ich komme runter, ich komme auf deine Ebene und ich sehe, in welchem Staub und in welchem Dreck du liegst. Und ich sehe den Samen in den Erdboden hinein. In das, was dreckig und schmutzig ist. Und dort, wo du denkst, da kann nichts passieren, dort wird neue Frucht entstehen. Ich möchte dich ermutigen. Glaube nicht, dass du erst dein Leben in den Griff bekommen musst, um für Gott Geltung zu bekommen. Um Reich Gottes manifestiert zu sehen in deinem Leben. Wenn du dich dreckig fühlst und unbrauchbar und staubig und schmutzig, dann hast du die besten Voraussetzungen für Wachstum. Dann brauchst du Jesus. Dann möchte Jesus in dein Leben hineinsprechen und sagen, gerade so wie du bist, so wie du dich jetzt fühlst, ich bin da. Und ich habe die Tasche voller Samen. Und dieser Boden ist gerade gut genug für meinen Samen. Glaubst du das? Willst du das? Sehnst du dich danach? Es bedeutet zuallererst anzuerkennen, ja, Jesus, ich bin Dreck. Ich bin nur Staub. Ich habe nicht alles beieinander. Ich kriege die Dinge nicht auf die Reihe. Ich merke, dass ich im Chaos versinke. Bist du bereit, sowas zu sagen? Oder bist du, hey, Moment mal, tritt mir mal nicht zu nah. Schau mich doch mal an. Ich liebe das. Ich liebe das, weil ich hier nichts vor Gott vorspielen muss an Perfektion und Heiligkeit und sagen muss, schau mal Gott, du wärst stolz auf mich. Eigentlich wärst du am liebsten so wie ich, oder? Nein, ich kann ehrlich sein und sagen, Gott, hier ist nur Staub und Erde. Nichts weiteres. Ich brauche dich. Jesus, ich hab dich nötig. Ich will dich. Und mach du aus dem Erdboden etwas. Du bist dafür verantwortlich, dass die Frucht entsteht. Merkt ihr, wie nah Gott kommt? Merkt ihr, wie nah Gott kommt, wenn wir das erkennen, dass wir nur Staub sind? Dass wir nichts weiteres sind als Erde? Gott ist nicht weit weg, wenn es dir schlecht geht. Gott ist nicht weit weg, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich dreckig und schmutzig fühlst. Gott ist nah. In Psalm 145 heißt es, dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Ein paar Verse weiter heißt es, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Nahe ist Gott. Gott ist nahe, wenn du in Not bist. Wenn du nichts hast, worauf du bauen kannst, ist Jesus da und möchte dein Ein und Alles sein. Wir müssen weitergehen. Okay. Gottes Reich ist ziemlich unspektakulär, wie ihr seht, und ereignet sich dort, wo wir bekennen, hier ist nur Staub. Bitte. 26 bis 28. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Samen sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Jesus beschreibt das Königreich, dass es sich ausbreitet und prozesshaft wächst. Beachtet, Saat und Ernte passiert in der Regel nicht in einem Augenblick. Ich weiß nicht, wie ihr tickt, ich tick so. Ich möchte die Auswirkung Gottes sofort, jetzt. Ich habe gerade gesät, gerade etwas in den Boden reingeworfen und jetzt will ich die Frucht. Und ich will jetzt ernten. Und wehe, es ist morgen. Dann bin ich unzufrieden. Aber wann wächst der Same?
Als der Landwirt sagt, komm, wachs.
Als er schläft.
Als er ruht. Der Samen wächst unabhängig vom Landwirt. Es ist nicht so, dass er nichts gemacht hat.
Ja, er hat den Samen gestreut.
Er hat im Bild gesprochen, er hat sich beschäftigt mit Jesus Christus, mit seinem Evangelium, denn das ist der Same. Die Botschaft der bedingungslose Liebe Jesu. Aber ich muss nichts dafür tun, dass es wächst. Es heißt, dass die Frucht im Griechischen steht hier automatisch wächst in der Erde. Ohne unser Machen und ohne unser Tun. Nicht wir haben die Aufgabe, das Wachstum hervorzubringen. Das ist nicht unser Job. Wir müssen uns nicht bemühen, dass etwas wächst. Darauf haben wir gar keinen Zugriff. Unsere einzige Aufgabe ist, uns an Jesus festzuhalten und dann zu schlafen. Wie viel schläfst du? Wie viel ruhst du? Ruhst du in Jesus? Sagst du, okay, ich habe den Samen gesät, ich bin bei Jesus? Und kannst du dann ruhen? Oder musst du selber noch ackern und tun und machen? Okay, Jesus, ich muss dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Allein mit dir funktioniert das nicht. Wenn der Samen gesät ist, dann hat der Landwirt keinen Zugriff mehr darauf. Möchte ich fragen, stehst du in der Gefahr, an zarten Halmen in deinem Leben, dort, wo gerade was wächst, wo du gerade was siehst, stehst du in der Gefahr, daran zu ziehen? Oder bei anderen Menschen? Das geht mir hier nicht schnell genug, ich muss mal dran zupfen? Oder vielleicht muss ich einfach lauter schreien, hey, Weizenkorn, Senfkorn, Wachs, jetzt, schnell, komm, komm, komm. Wenn du das 2-3 Tage machst, wird jeder einfach nur stehen, du bist ein Depp. Witzigerweise machen wir das aber in geistlichen Dingen so. Wir versuchen, Dinge zu beschleunigen, die nicht in unserer Macht liegen. Wir müssen uns einfach auf das Evangelium verlassen, dass Gott selber arbeitet. Es wird passieren. Und Leute, das ist unglaublich befreiend zu wissen, dass Gott selber dafür Sorge trägt, dass sein Evangelium Frucht bringt in unserem Leben. Dass ich oder du das nicht bei unserem Nächsten einfach rausziehen müssen und anschreien müssen. In meiner früheren Arbeit hat mein Chef, wenn eine Aufgabe schnell sein sollte, kam er ins Büro und hat gesagt, Herr Justus, das muss relativ, das ist jetzt das nächste Projekt. Und sage, ja, ich werde mich beeilen. Dann hat er immer so einen Spruch gehabt, sagte, schlaf schneller, Genosse. Schlaf, aber schneller. Jeder weiß, das geht nicht. Du kannst nicht schnell schlafen. Das braucht seine Zeit. Und Jesus gesteht diesen Wachstumsprozess zu. Wir sollten also nicht an zarten Pflänzchen, dort wo Dinge aufgehen, hingehen und versuchen zu ziehen oder zu schreien, schlaf schneller, wachs schneller. Das funktioniert nicht. Es ist unabhängig von uns. Wir müssen uns einfach nur an Jesus halten. Ja, es ist unser Wunsch als Gemeinde. Es ist unsere Vision, dass durch diese Gemeinde Menschen in Emmendingen und Umgebung zu einer Beziehung zu Jesus Christus finden. Das ist unser Wunsch. Aber Leute, das machen wir nicht. Wir können das nicht machen. Ich kann dich jetzt in diesem Augenblick nicht zu einem Christen machen. Das geht nicht. Jesus muss das selber machen. Jesus muss dir selber begegnen. Jesus muss dir selber nahe kommen, dass du seine Liebe erfährst. Wir können nichts manipulieren. Wir können nichts erzwingen. Mach dir das bitte bewusst. Wenn du denkst, dass es an dir liegt, kommst du ganz schön ins Rotieren. Ich habe das schon einmal gesagt. Ich habe früher gedacht, wenn ich predige, also da war ich noch Jugendlicher, wenn ich predige, dann liegt es an mir, wie ich predige, damit du am Ende glaubst. Und wenn du noch nicht ganz überzeugt bist, dann werde ich mich mit dir hinsetzen, werde ein paar Argumente rausholen und dich schon irgendwie dazu überreden, dass du endlich glaubst. Das geht nicht. Und das hatte bei mir irgendwie so einen Druck, irgendwie so, ich muss hier was machen. Aber Jesus sagt, Waldemar, im Reich Gottes läuft es anders. Da bin ich der Chef. Ich schenke Wachstum. Du musst nur den Samen streuen. Ein anderer wird, so wie Paulus sagt, gießen. Aber Wachstum wirst nicht du beeinflussen. Warum macht Gott das so? Wisst ihr warum? Die Ehre gehört Gott allein. Wenn das Wachstum an Menschen, an Pastoren, an Leitern liegt, dann würde Gott von seiner Ehre etwas abgeben, aber Gott ist nicht so. Die Ehre gehört Gott ganz allein und er möchte ganz allein gepriesen werden, hier in diesen Räumen, dass wir Jesus ganz allein dafür danken und ihn ehren dafür. Ja, Gott gebraucht Menschen, aber er arbeitet nur durch uns.
Ich möchte euch eine E-Mail vorlesen, die ich vor einiger Zeit bekommen habe, und ein Bild zeigen. Einige wissen es, ich war vor einigen Monaten auf einer Jugendfreizeit und ihr seht, die Menschen sehen nicht so ganz deutsch aus. Ja, ich war auf einer Freizeit voller Koreaner, ich glaube 150 circa. Na, wer findet paar Deutsche? Ich war tatsächlich nicht der einzige Russlanddeutsche, er ist auch Russlanddeutscher, das fand ich ganz interessant. Nicht der einzige. Ganz oben in der Mitte sind Miriam, Eleni und ich und fast der Rest sonst nur Südkoreaner. Es war eine herrliche Zeit, ich erinnere mich noch sehr, sehr gern daran. Und ich wurde dort eingeladen, um zu predigen. Und ich habe mir viel Zeit für die Teenies und für die Jugendlichen genommen, war einfach dort, habe von Jesus erzählt in 5 Einheiten, sehr ausgedehnt, habe mit den Teenies gebetet, viel gesprochen, zugehört. Die Nächte waren kurz, ich habe gemerkt, ich bin auch nicht mehr 20. Nach der Konferenz oder nach der Freizeit schrieb mir jemand folgende E-Mail. Ich bin ein 14-jähriger Junge, der beim JC Camp, also Jesus Christ Camp, dieses Camp, der beim Camp war. Doch vor dem Camp sah alles anders für mich aus. Ich wurde im Glauben erzogen. Meine Mutter erzählte mir immer von der Bibel, mein Vater ebenso. Und ich? Ich hörte immer weiter zu. Je älter ich wurde, desto interessierter wurde ich an Astro- und Quantenphysik. Ich glaube, in dem Alter wusste ich noch nicht mal, was das ist. Also ich jetzt. Ich lernte teilweise stundenlang Dinge über unser Sternsystem. Mit 11 bis 13 Jahren hörte ich meine Mutter in schlechten Zeiten reden. Alles wird gut. Ich bete für uns und Gott wird uns helfen. In diesen Momenten dachte ich mir nur, mein Vater verlässt uns und stellt schreckliche Dinge an. Und du willst mir jetzt etwas von auf Gott vertrauen erzählen? Mein Zweifel an die Bibel wuchsen. Und ich ging nur in die Kirche, um dort meine Freunde zu treffen. Während des Gottesdienstes, so wie jetzt. Während des Gottesdienstes starrte ich Löcher in die Luft und langweilte mich. Als vor einem Jahr der Konfirmandenunterricht anfing, redete niemand von den 15 Konfirmanden über den dreieinigen Gott oder die Heilige Schrift. Niemand befasste sich damit, niemand interessierte es. Meine Zweifel wurden größer und bei mir stand das Weltliche immer ganz vorne. Übrigens, 14 Jahre, das heißt. Bis eines Tages mein bester Freund aus der Gemeinde meinte, der Pastorssohn, ey, komm doch dieses Jahr mit zum JC Camp. Ich war einverstanden und hatte Lust darauf. Warum? Weil ich viele coole Leute kennenlernen wollte. Wieder mal an eine Begegnung mit Gott oder so hatte ich nicht einmal gedacht. Als ich dann auf dem Camp war, gab es diese eine Sache, welche mein Leben deutlich verändert hat. Das waren deine Predigten. Ich hörte immer so genau hin und wollte kein Wort verpassen. Diese Zeiten, die sogar über 2 Stunden hinausgingen, langweilten mich kein bisschen und ich bemerkte, Gott hat diesen Mann geschickt, um aus mir und den ganzen anderen Kindern hier im Raum einen ganz anderen Menschen zu machen. Das, was du da vorne erzählt hattest, erklärte mir alles. Ich bekam Gottes Liebe zu spüren, Motivation, die ich nie zuvor hatte. Deine Erzählweise und Liebe, welche du verbreitet hast, brachte mich zur Buße. Während ich nach den Abendgottesdiensten in der gemeinsamen Gebetszeit überlegte, zeigte Gott mir so viele Sünden. Ich ging zu meinen Freunden und vor allem zu meinem besten Freund, der mich auf das Camp mitnahm. Ich betete für ihn. Plötzlich konnte ich mich an unsere allererste Begegnung erinnern. Ich konnte mich erinnern, wie ich ihn ausgeschlossen hatte und nicht mitspielen ließ, als wir klein waren. Ich weinte wie nie zuvor und bat Gott um Vergebung. Einfach nur um Vergebung. Als ich vom Camp zurückkam, ging ich wie ein Christ in den Konfirmandenunterricht und sagte zu meinen Freunden, Leute, wir singen diese Lieder hier nicht, um bloß am Schluss über unsere Pläne für den Abend zu sprechen. Wir sind hier, um Gott mit diesem Gesang zu preisen. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum ich dir all diese Auswirkungen erzähle. Ich will dir nur sagen, dass all dies eine Auswirkung von deiner Nachricht von Gott ist. Ich lese täglich in der Bibel und bete. Ich hoffe, ich sehe dich irgendwann wieder und kann dir persönlich danken. Danke für alles. Danke. Danke, dass ich dich jetzt als Vorbild nehmen kann und weiterhin Menschen für den Glauben begeistern kann. Danke. Leute, das ist Reich Gottes in Aktion. Einfach treu von Jesus erzählen, viel Zeit für die Leute nehmen, für deinen Nächsten nehmen, sprechen, beten, helfen. Und einfach nur den Samen sehen. Und ich wusste, ich kann bei diesen Kids nichts bewirken. Das ist eine ganz andere Kulturgruppe, mit denen habe ich nichts zu schaffen. Und jetzt ist er entzündet und voller Feuer und erzählt in seiner Schule von Jesus und möchte von Jesus begeistern. Leute, und das ist eine sehr demütigende Wahrheit für uns, dass wir die Zügel nicht in der Hand haben. Immer dann, wenn Menschen hier in diese Gemeinde kommen und sich überlegen, sich dieser Gemeinde anzuschließen, gab es in der Vergangenheit Situationen, wo ich gedacht habe, diese Person hat ganz schön Potenzial. Die kann ich gut in meiner Gemeinde gebrauchen. Hoffentlich bleibt diese Person hier. Und dann habe ich versucht, natürlich nicht so bewusst, unbewusst, versucht mit Argumenten vielleicht diese Person zu überzeugen. Bleib hier, gute Gemeinde, es ist gut für dich hier zu sein. Wisst ihr, was interessant ist? Immer dort, wo ich versucht habe, Menschen hier zu binden, hat Gott sie mir genommen und sie sind gegangen. Und dort, wo ich gemerkt habe, okay, so ein Gefühl, oh, hoffentlich bleibt diese Person hier. Waldemar, nein, nicht selber an den Halmen ziehen. Gott, du bist dran. Ich werde mich nicht an Menschen binden. Wo ich das entschieden habe, sind Menschen geblieben. Wenn wir das selber versuchen, die Sache Jesu zu machen, dann werden wir scheitern. Und das ist sehr anstrengend. Und diese Gleichnisse sind ein Befreiungsschlag für uns. Ich frage dich, konzentrierst du dich in deinem Leben darauf, was du tust oder was Gott tun kann? Die einzige Aktivität des Landwirten war warten, geduldig sein, schlafen, ruhen, glauben. Mehr nicht. Jesus ist selber der Senfkorn, das ist ein richtiger Hinweis. Und Jesus sagt selber über sich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus selber hat gesagt, ich muss in diese Erde. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Jesus ist selber in unser Elend gekommen, hat sich das nicht nur angeschaut, sondern hat sich dort versenken lassen. Ist ans Kreuz gegangen, hat sich begraben lassen. Und seine Frucht ist hochgeschossen. Die Weizen, er ist hochgeschossen. Der Senfkorn ist gewachsen zu einem Strauch, dass Vögel dort Platz finden. Und so ist Jesus derjenige, der selber sagt, ich gehe in euren Dreck. Ich mache mich eins mit euch. Und ich werde Frucht bringen und ihr werdet euch bei mir einnisten können. Unser Dreck und unser Staub sind die perfekten Wachstumsbedingungen für das Evangelium. Vergiss das nicht. Amen.